MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks, zum Nachhören.
MDR Figaro trifft. Steckbrief. Name:
Viktor Kalinke.
Geburtstag:
15.02.70.
Geburtsort:
Jena.
Profession:
Psychologe und Schriftsteller.
Welches Buch steht oben links im Bücherregal?
Da steht von Lieselotte Welskopf-Heinrich, Die Söhne der großen Bären.
Haustiere?
Keine.
Wie sieht es auf Ihrem Schreibtisch aus?
Sehr bunt und durcheinander.
Was darf im Kühlschrank niemals fehlen?
Der Weißwein.
Wann klingelt früh der Wecker?
Der klingelt nie. Fast nie.
Ein gesegneter Mensch, bei dem der Wecker fast nie klingelt. Herzlich willkommen, Viktor Kalinke. Sie sehen jung aus, wenn ich das mal sagen darf. Für 41.
Ja, gut gehalten,
gerade
sagen manche.
Geradezu jungenhaft. Vor der Buchmesse stehen wir. Ich denke, das lässt einen Verleger nicht ganz kalt, dass es nächsten Mittwoch losgeht.
Nein, allmählich legt sich das Fieber. Wir haben jetzt ein paar anstrengende Monate hinter uns. Es geht ja schon im November los eigentlich mit der Buchmessenvorbereitung. Wir graben da unterirdisch schon sehr lange Gänge, die dann eben nächste Woche an die Oberfläche stoßen werden.
Also die Bücher, die vorgestellt werden.
Das ist immer eine Hatz zwischen in der kurzen Zeit zwischen Weihnachten und Mitte März dann 10 Bücher etwa ans Tageslicht.
Nicht, dass es dann ruhiger würde, denn zum Herbst ist ja dasselbe Spielchen dann nochmal zu leisten.
Ja gut, aber da haben wir keine Messe in Leipzig und da sind wir ein bisschen entspannter. Da haben wir also viel mehr Zeit zwischen März und Oktober.
Ein Buchmessestand in Frankfurt am Main möchten Sie sich nicht leisten.
Ja,
kostet wahrscheinlich auch ein paar Euro mehr.
Gar nicht so groß ist der Unterschied, aber wir haben das auch mal gemacht und haben da nicht so ganz so gute Erfahrungen gesammelt, weil in Frankfurt am Main das Publikum nach meinem Eindruck viel mehr auf den Mainstream schaut. Also wir hatten damals gleichzeitig die Autobiografie von Dieter Bohlen, die präsentiert wurde und alles, und an unserem Stand vorbeigerannt, weil Dieter Bohlen da seine Biografie zeigte. Und das hat keinen interessiert, was da ein Leipziger Verlag macht. Und das hat nicht so viel gebracht. Wir haben uns auf Leipzig konzentriert und machen damit sehr gute Erfahrungen.
Wollen wir ganz kurz beschreiben, was der Leipziger Literaturverlag ist? Wie groß, wie viele Menschen arbeiten da neben Ihnen?
Wir sind sozusagen zweieinhalb, also noch Praktikanten bzw. Volontäre und ansonsten zwei als Familienbetrieb, die das betreiben. Ein ganz kleiner Verlag, ganz überschaubar, aber mit einem ziemlich weit gefächerten Programm. Wir gucken sehr neugierig in die Ränder Europas und darüber hinaus, also auch in die Literaturen kleinerer Staaten wie Litauen beispielsweise oder der Slowakei, der Balkanstaaten. Aber auch in Westeuropa gibt es sehr interessante Literaturen, die hier wenig vertreten sind, zum Beispiel aus Portugal. Mhm. Und ja, auch in diesem Jahr wird es davon einiges Neues zu lesen geben.
Und eine Galerie wird gepflegt, nach wie vor, mit Kunst?
Ja, wobei das keine kommerzielle Galerie ist, sondern einfach die Verlagsräume, die wir auch nutzen, um Bilder im Original zu zeigen, die häufig dann auch in den Büchern in reproduzierter Form erscheinen. Und das ist uns eine Freude, auch die Zusammenarbeit mit den Künstlern, das bringt einfach auch viel Buchgestaltung und dann viele Pluspunkte.
Und was finde ich denn vor in der Leipziger Brockhausstraße 56 im Kulturgenussladen? Erstmal eine sehr schöne Bezeichnung.
Ja, genau. Das sind die Verlagsräume mit der Galerie und man kann dort aber auch sich niederlassen, stöbern, lesen und Kaffee trinken oder Schokolade ausprobieren. Honige haben wir auch. Also so ein ganz kleines Sortiment an Genussmitteln gibt es auch vor Ort.
Und die werden bezahlt. Also ich kann die kaufen.
Genau.
Wir wollen den kommerziellen, Gedanken nicht auf die Spitze treiben, aber ich denke, auch ein kleiner Verlag darf Geld einnehmen. Buchmesse ist toll für Sie, habe ich gelesen, denn hier lernen Sie endlich mal Ihre Autoren kennen, mit denen Sie vorher nur Mail-Kontakt haben. Das ist großartig, so ein persönlicher Kontakt. Wie kommen Sie zu den Autoren? Warum ist das eher eine Distanzbeziehung erstmal?
Ja, früher hat man gesagt Kontakt durch. Also vieles wächst durch persönliche Beziehungen zu uns. Wir haben unsere literarischen Freunde auf dem Kontinent verstreut. Manche sind Herausgeber von literarischen Zeitschriften, die uns dann Tipps geben. Einer der wichtigen ist zum Beispiel Axel Helbig, Herausgeber der Zeitschrift Ostragehege in Dresden, der über die Zeitschrift sehr viele Kontakte knüpft und dann an uns weiterempfiehlt. Aber auch andere Autoren empfehlen uns weiter. Und dann ist das Mittel der Wahl heutzutage die E-Mail. Für uns zumindest ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel über die Ländergrenzen hinweg, dann Projekte auch zu besprechen und auf den Weg zu bringen.
Und sie übersetzen demzufolge auch zahlreiche Autoren und pflegen die Übersetzerleistung mit der Leipziger Übersetzernacht. Wir werden noch drauf kommen, warum Ihnen Fremdsprachen von klein auf sehr, sehr viel bedeutet haben und warum Sie das auch persönlich sehr pflegen. Ist der Übersetzer an sich unterschätzt, zu wenig geschätzt?
Ja, der Übersetzer...
Zumindest ist er schlecht bezahlt, das ist bekannt.
Das trifft für die Dichter auch zu. Für die Prosa-Autoren ist es ja manchmal besser, aber der Übersetzer ist eben noch dazu jemand, der häufig im Hintergrund bleibt, der gar nicht sichtbar wird, aber ohne den wir ganz wenig von der Literatur anderer Länder wissen würden. Und da tatsächlich oft im medialen Licht steht der Übersetzer sehr selten. Er tut es eben hier in Leipzig auch auf der großen Buchmesse durch den Preis der Leipziger Buchmesse ganz verdienstvoll, dass dort auch Übersetzer ausgezeichnet werden. Und wir haben uns gesagt, für unser Programm sind die Übersetzer ganz wichtig. Wir geben ihnen auch einen Abend.
Figaro trifft Viktor Kalinke, Professor für Psychologie, Autor und Verleger des Leipziger Literaturverlages. Naturgemäß ein bisschen aufgeregt vor der Leipziger Buchmesse, aber alles, was getan werden musste, ist natürlich getan. Die Vorbereitungen sind gelaufen und jetzt freut sich Viktor Kalinke auf den Zuspruch des Publikums und wir blicken zurück auf eine 41-jährige Biografie. Viktor Kalinke, 1970 in Jena geboren, aufgewachsen in Jena-Lobeda, in diesem architektonisch besonders reizvollen Teil dieser Stadt mit einem irrsinnig hohen Akademikeranteil. Vater Mathematiker, Mutter Lehrerin für Deutsch und Geschichte. Eins von drei Kindern. Wie habe ich mir denn diesen Bildungsbürgerhaushalt vorzustellen?
Das Plattenbaukind hatte natürlich viele Träume. Das war erstmal ganz entscheidend. Also wenn ich dort aus dem Fenster geschaut habe, auch von der Schule, auch in einem DDR-Plattenbau, dann habe ich diese Kernberge gesehen von Jena, diese Kalkhänge. Und was mich da zum Träumen verleitet hat, war das Bild von Italien. Ich habe mir vorgestellt, so müsste es am Mittelmeer aussehen, Italien, Griechenland. In meiner Fantasie hat sich das mit dieser Landschaft verknüpft. Und damit wurde auch schon so ein Tröpfchen in mich hineingesenkt, der sich bis heute gehalten hat, nämlich das Fernweh, auch immer wieder auf Reisen zu gehen, unterwegs zu sein. Ja, ansonsten hatten wir natürlich alle Kinderspiele dort auch in dieser Plattenbausiedlung und was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann durch die Autobahn, die dort immer mehr verbreitet wird. Man konnte damals einfach unter der Autobahn durchgehen und war zwischen Dörfern, Feldern und Wäldern und hatte eine Natur um sich, wie man sie heute erst nach mehreren Kilometern findet. Und das war für uns Kinder auch ein Paradies.
Was haben die Eltern Ihnen mitgegeben? War das Bildungsbürgertum? Ich habe es erstmal unterstellt.
Ja, ich würde das bejahen. Meine Eltern sind sozusagen in zweiter Generation sozusagen studierte Vertreter unserer Familie und sie haben beide auch ihre Talente mir mit auf den Weg gegeben. Also mich hat lange Zeit auch die Naturwissenschaft interessiert. Ich habe mal angefangen, Physik zu studieren, habe das 89 dann kurz vor der Wende begonnen und durch die Wende eigentlich auch abgebrochen. Und ja, das Schreiben ist für mich noch länger bewusst als die Neugier für die Natur und für die Physik, eigentlich seitdem ich schreiben kann. Und ich denke, dass meine Mutter da auch einen gewissen Anteil hat.
Das Fernweh, was Sie beschrieben haben, das wollte sich ja dann bahnbrechen mit dem Berufswunsch, dass man zur See fahren möchte, um dann Außenhandelskaufmann zu werden. Und deshalb sehr, sehr konsequent vorgegangen, an die Oberschule für Neusprachen in Lobenstein an der bayerischen Grenze, also im sehr, sehr heißen Grenzgebiet. Wie kam man denn dahin, bitteschön?
Ja, es gab ja dann in den letzten Jahren die DDR die Verkürzung der Abiturzeit von 4 auf 2 Jahre, nur noch nach der 10. Klasse. Und ich hatte den Eindruck als Schüler, das ist zu kurz, da verpasse ich irgendwas. Und es gab noch die sogenannten Spezialschulen. Und mich hatte interessiert in Naumburg, Pforta, da war mein Großonkel Deutschlehrer. Es war ein sehr charismatischer Mann. Es hat mich da sehr hingezogen, aber ich hatte auch ein bisschen Furcht vor dieser Nähe zu einem Verwandten in der Schule. Das wollte ich dann auch lieber doch nicht haben. Und ich hatte mich auch beworben für die Zeiss-Spezialschule Mathe, Physik. Das habe ich aber nicht gepackt. Und dann blieb etwas übrig, vermittelt durch meine Physiklehrerin, die Sprachschule in Lobenstein, Französisch, Englisch, Russisch.
Und Sie sind nicht etwa ein dankbarer und ruhiger Schüler gewesen, sondern waren ein renitenter Schüler, der eine nicht offizielle Wandzeitung verfertigen wollte und das auch getan hat. Und ihnen hat der Rausschmiss gedroht. Und dann kam ein Schriftsteller, Vater einer Mitschülerin, und hat schützend seine Hand über sie gehalten. Was war denn das für eine Situation? Was haben Sie denn angestellt?
Ja, die Idee war damals 1985, 86 eine Schülerzeitung zu gründen. Die sollte auch gedruckt werden. Das wurde aber gar nicht erlaubt. Wir durften die dann nur als Wandzeitung zwischen die offiziellen agitatorischen Wandzeitungen hängen. Und da ging es eigentlich um belanglose Dinge aus heutiger Sicht, um die Direktorin oder ja Alltagsgeschichten aus dem Schülerleben. Diese Wandzeitung hat es immer nur eine Hofpause lang gehalten, dann wurde sie abgenommen von der Direktorin und ich wurde bei der ersten Ausgabe alle 14 Tage lang jeden Tag zum Kreisschulrat bestellt und es wurde beraten, wie mit mir zu verfahren sei. Und mein Vater musste anreisen und Stellungnahmen abgeben und was weiß ich alles. Und dann gab es in dem Internat, wo ich wohnte, die Tochter von Ernst Otto Luttert, einem Science-Fiction-Autor aus der DDR. Und der habe ich das mal zufällig auf dem Gang erzählt. Und dann hat der sich irgendwie da eingeschaltet. Und ich habe dann natürlich später erst erfahren, dass dieser Mann aber auch bei der Stasi beschäftigt war und diese Verbindung wohl dazu geführt haben, dass ich dann nicht von der Schule geflogen bin.
Das ist die eher traurige Seite. Auf der anderen Seite hat er den Kontakt hergestellt zum Bezirksliteraturzentrum in Gera, wo sie dann Bekanntschaft zum Beispiel mit Wulf Kirsten machen durften.
Genau, das war eine sehr gute Gelegenheit, mit Literaturwissenschaftlern wie Peter Geist oder Dichtern wie Wulf Kirsten in Workshops zusammen zu sein, sonnabends, denn wenn andere Schüler noch zur Schule gehen mussten, damals war das ja noch sonnabends auch die Schulpflicht. Ja, das war so ein Stückchen auch eine überraschende Wendung, die diese Gründung der Schülerzeitung genommen hat.
Wobei sie sich irgendwie lerne ich das, lange nicht getraut haben, sich selbst als Schriftsteller zu denken, geschweige denn zu bezeichnen, geschweige denn öffentlich zu bezeichnen, obwohl sie während ihrer Armeezeit angefangen haben, den ersten Roman zu schreiben, auf kleinen Zetteln, die sie rausgeschmuggelt haben. Physikstudium dann nach dieser NVA-Zeit 89, 90, klar, da kann man auch was anderes machen, politische Studentenarbeit in diesen bewegten Zeiten. Physikstudium hat dann etwas darunter gelitten und sie haben sich für ein Psychologiestudium entschieden. Warum das letztendlich? Aus Vernunftsgründen?
Nicht nur, aber auch. Also ich konnte mir vorstellen, als Psychologe auch meinen Broterwerb zu verdienen. Das fand ich nicht unwichtig. Mhm. Und es hat mich interessiert. Ich hätte vielleicht auch Philosophie studieren können, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie man damit lebt, davon lebt. Und es gab viele Fragen, die mich in psychologischer Sicht berührt haben und bewegt haben, wo ich Antworten gesucht habe. Auch Verwerfungen, die auch mit der DDR zusammenhingen und die mich in Kontakt zur Psychiatrie in der DDR gebracht haben, wo ich schreckliche Bilder im Kopf hatte von den Zuständen in der Psychiatrie in Berlin und in Jena. Und ich wollte auch so ein Stückchen rausfinden, gibt es da noch Alternativen? Kann man auch mit Menschen in einer seelischen Krise auch anders umgehen?
Als das war eine Erfahrung einer Schwester.
Genau, genau. Meine Schwester ist durch, ich würde mal sagen, politische Anlässe, durch die Inhaftierung ihrer besten Freunde auf der Rosa-Luxemburg-Demonstration in Berlin, ist sie selbst in der Psychiatrie gelandet und dann habe ich sie halt sehr oft besucht und habe auch vieles mitbekommen, was so, sag ich mal, in meinem aufgewühlten Denken als 15-, 16-Jähriger gar nicht zum damals propagierenden Weltbild gepasst hat.
Der junge Psychologe Viktor Kalinke arbeitet dann erste Station Kinderklinik Lausitz, dann Gefängnispsychologe in der Jugendstation der JVA Dresden, dann 2 Jahre Gefängnispsychologe in der JVA Leipzig in der Kästnerstraße, dort vor allen Dingen mit Drogenabhängigen. Das ist ein ziemlich hartes Programm, was Sie da erlebt haben. Das sind Lebensgeschichten, wo man denkt, Donnerwetter, habe ich es gut gehabt, oder?
Ja, es sind da nicht nur arme Schweine, sage ich jetzt mal so ganz flapsig. Natürlich ist das, sage ich mal, schon auch eine abgründige Seite unserer Gesellschaft. Es gehört aber auch dazu und das halte ich auch für ganz wichtig, dass wir sozusagen nicht nur, wenn die eingesperrten Menschen sozusagen irgendwo hinter Schloss und Riegel sitzen, dass wir uns die Illusion hingeben, sie wären weg. Sie sind trotzdem noch da im Boot und gehören dazu und für mich war auch ein Stückchen der Gedanke leitend aufgrund der Erfahrung bei der NVA, die ich hatte, wo ich selbst sozusagen das Gefühl hatte, hier wird sehr willkürlich mit den Soldaten umgesprungen. Wie geht das in dieser Gesellschaft, in der sich demokratisch nennenden Gesellschaft, wie geht das mit der Macht und dem Umgang mit Menschen zusammen? Oder gibt es auch Machtmissbrauch in den Institutionen?
Gibt's wohl, ne?
Gibt es wohl.
Gibt es leichte Defizite in der Demokratie?
Gibt es wohl.
Viktor Kalinke, zu Gast bei Figaro trifft, Professor für Psychologie, Autor und Verleger des Leipziger Literaturverlags.
MDR Figaro trifft. Fragebogen. Was treibt Sie an?
Das Leben von fast allen Seiten zu leben.
Was machen Sie an einem überraschend freien Tag?
Ich gehe raus und genieße die Zeit.
Welches tägliche Ritual pflegen Sie?
Ich fahre Rad. Nicht jeden Tag, aber das ist mir ziemlich wichtig, weil ich sonst fast nur sitze. Und das ist ein Ritual.
Wie ist Ihre Vision für Mitteldeutschland in 10 Jahren?
Ich hoffe, weniger Grenzen nach außen und auch weniger Grenzen nach innen.
Schenken Sie uns eine Lebensweisheit.
Die Reise von 1000 Meilen beginnt unter dem eigenen Fuß.
Ich will ja nicht stänkern, Viktor Kalinke, aber ich glaube, das war die Reise von 9000 Meilen im chinesischen Sprichwort. Was soll das heißen?
Ja, bei Laozi steht 1000, aber das verändert sich vielleicht über die Zeit. ja, das heißt erstmal bei sich selbst anzufangen. Und das finde ich auch ganz entscheidend, wenn man sich um die Dinge und Belange anderer kümmern will, wie man das ja als Verleger auch zu tun hat.
Wie sind Sie auf chinesische Kulturgeschichte, Philosophie gekommen?
Das ist eigentlich eine ganz zufällige Geschichte. Ich war nach dem Abitur in Bulgarien mit einem Freund im Rila-Gebirge wandern und der ist krank geworden. Ich hatte zufälligerweise eine Übersetzung des Tao Te Ching von Ernst Schwarz im Recklang Verlag erschienen in der Tasche, habe das angefangen zu lesen, nicht kapiert. Wir mussten wieder runter vom Berg nach Hause fahren, der war krank. Ich bin in die Bibliothek gegangen, habe mir andere Übersetzungen geholt, habe noch weniger verstanden, aber entdeckt, diese anderen Übersetzungen erscheinen mir wie komplett andere Bücher. Die sind so verschieden, diese Texte, diese Übersetzungen. Und das hat mich dann interessiert. Das hat mich angefixt, rauszufinden, was steckt da nun wirklich drin. Und das hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, Chinesisch zu lesen zu lernen. Das bin ich nicht weit gekommen in Deutschland. Ich musste dann hinfahren nach China, um der Sprache näher zu sein. Und
93, 94 haben Sie in Peking studiert?
Genau. Habe dort an sich mich vor allem mit der chinesischen Sagenwelt beschäftigt, um eben an die klassische chinesische Sprache heranzukommen, den Umgang damit zu lernen, wie finde ich ohne Alphabet die Zeichen im Lexikon. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Man muss ein halber Kalligraf werden, um...
Von wie vielen Zeichen reden wir? Ist es die alte Schreibweise mit 20.000 Schriftzeichen?
Ja, so in etwa. Also mehrere 10.000 Schriftzeichen kann man unterscheiden. Aber es gibt eine Art Strichalphabet, also vielleicht 10, 11 verschiedene Stricharten. Wenn man den Pinsel führt, kann man die gut unterscheiden. Und wenn man das dann einmal probiert hat, dann erkennt man das System.
Laozi hat vielleicht jemand schon mal gehört. Und was ist das Tao Te Ching?
Ja, das Tao Te Ching ist ein ganz kleines Büchlein mit 81 Sprüchen, die in sehr poetischer Weise eine Philosophie beschreiben. Und es ist, weil es so ein kleines Buch ist, auch sehr häufig übersetzt worden. Es gibt vielleicht 50 oder 70 Übersetzungen ins Deutsche und ins Englische vielleicht 100. Also nach der Bibel ist es das am häufigsten übersetzte Werk der Weltliteratur. Mhm. Und es ist ein Stückchen die Grundlage, um die asiatische Lebensweise auch zu verstehen. Also den Buddhismus, den Zen-Buddhismus zu verstehen beispielsweise. Oder auch die Chinesen.
Und wieso haben Sie jetzt die 71. Übersetzung geliefert? Und ja. Wieso ist die noch dazu relativ erfolgreich?
Ja, ich hatte das gar nicht geplant. Ich wollte es nur lesen und als ich dann mich mit den verschiedenen Übersetzungen beschäftigt habe, beim Lesen des Originals, habe ich entdeckt, dass diese Unterschiede in den Übersetzungen teilweise entstanden durch die Vieldeutigkeit des Chinesischen als Sprache und teilweise durch die überbordende Fantasie der Übersetzer. Und das wollte ich versuchen auseinanderzuhalten und zu trennen. Und ich habe gemerkt, dass viele Übersetzer dem deutschen Leser etwas vorenthalten. Sie versuchen eine schlüssige, logische Variante, dem westlichen Denken entsprechende Variante, dann niederzuschreiben im Deutschen oder im Englischen und enthalten dem deutschen Leser dann 2/3 des Textes vor, was da eigentlich noch an Substanz drin steckt. Und mein Ehrgeiz war es dann, eine Übersetzung zu schaffen, in der die Vielfalt der möglichen, grammatikalisch möglichen Deutungen auch im deutschen Text wieder vorkommt. Und das habe ich mal ein paar Sinologen erzählt und auf einem Symposium und habe da so viele Ermutigungen gefunden, das dann für den gesamten Text zu machen und auch Mitstreiter, die mir geholfen haben, dass ich das dann auch realisiert habe.
Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie die Menschen, die in einen chinesischen Imbiss gehen und denken, ah, so ist also chinesische Küche. So kann man auf ganz falsche Fährten geführt werden. Herr Kalinke, haben Sie mal eine kleine chinesische Passage und dann die entsprechende deutsche Übersetzung, damit man sich das mal ins Öhrchen führen kann?
Ja, ich habe vielleicht einen einzigen, ganz kurzen Satz auf Chinesisch, der für mich auch ein Motto geworden ist, nämlich Wu Wei, Wu Wei. Das ist auch ein Sprachspiel und es bedeutet auf Deutsch, frei übersetzt, nichts tun lässt nichts ungetan. Und da steckt auch die Paradoxie drin. Nichts tun lässt nichts ungetan. Man kann also anhand der Zeichen eine ganz einfache Wortfolge lesen, aber der Gedankeninhalt, ja, entweder sagt er nichts oder er sagt alles.
Sehr interessant. Also jetzt zu viel, um das jetzt mitvollziehen zu können, aber ich werde zweifellos einige Wochen drüber nachdenken und Ihnen dann Bescheid geben, wie mir der Daoismus gefällt, der Ihnen ja offensichtlich sehr, sehr viel bedeutet und Ihnen auch 1989, als da so ein intellektuelles Gebäude namens DDR und Sozialismus zusammengebrochen war, um da wieder etwas Inhalt hineinzugeben. Oder geht es zu weit?
Doch, ja, das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Also dieser Mangel an Orientierung, der im Osten für einige zumindest spürbar war durch den Wegfall der herrschenden Ideologie. Und da bin ich auf diese Philosophie, die dem Denken eines naturwissenschaftlich ausgebildeten Menschen auch sehr nahe ist, gestoßen, weil dort vieles sehr rational auch erklärbar ist in diesen taoistischen Ideen.
Das Tao Te Ching ist ein Longseller des Verlages. Wie viel haben Sie denn schon verkauft, wenn ich mal so prosaisch fragen darf?
Ja, ich will jetzt mal keine Zahlen nennen.
Wieso?
Ja, wir verkaufen es immer wieder. Und es regt vor allem auch immer wieder, sage ich mal, Künstler an, Musiker auch an, sich mit den Texten auseinanderzusetzen und damit zu arbeiten, damit zu hantieren.
Eine Neuerscheinung zur Leipziger Buchmesse, um ein weiteres Spektrum von Ihnen zu beleuchten. Viktor Kalinke und Hubertus Giebe. Welcher König hat hier gehaust? Das sind kolorierte Zeichnungen von Hubertus Giebe, Aquarelle, Zeichnungen und Gedichte von Viktor Kalinke. Autobiografische Konnotation ist mit drin, erotische Konnotation ist mit drin im weitesten Sinne. Was für eine Auseinandersetzung interessiert Sie da als Lyriker mit einem bildenden Künstler zusammen, was Sie ja schon auch zu Beginn der Verlagsgründung interessiert hatte?
Ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, könnte man so im übertragenen Sinne sagen. Und mich interessiert das Bildhafte an der Sprache. Und da gibt es so eine Überschneidungsfläche, also mich anschubsen zu lassen von Künstlern, sehr schnell, ja, eine Emotion hervorzurufen in mir als Betrachter, auf die andere Hirnhälfte sozusagen überzuschwenken. Das in der Sprache klebe ich ja auch manchmal so in den Gedanken und das ist in der bildenden Kunst ganz anders.
Und also Sie reagieren auf ein Bild und nicht der bildende Künstler illustriert ein Gedicht.
In diesem Buch sind die Bilder und die Texte ganz unabhängig voneinander entstanden. Wir haben uns dann zusammengetan und haben die Auswahl komponiert. Aber es war jetzt nicht ein direkter Bezug. Das finde ich ehrlich gesagt auch sowohl in der Einrichtung als auch in der anderen nicht als so interessant, sehe ich das nicht als so interessant an, weil dort die Eigenständigkeit des Dichters und des Künstlers nicht gewahrt bleibt.
Viktor Kalinke, Professor für Psychologie, im Hauptberuf, dann auch noch Autor und Verleger. Und ich frage mich ja, wie Sie da so als drei Personen durchs Leben gehen. Herr Kalinke, mal ganz ehrlich, der Verleger und der Psychologieprofessor, der eine ernährt den anderen. Der Professor ernährt den Verleger, muss man so deutlich sprechen. Wir sind unter uns.
Ja, wir sind ganz unter uns und da kann ich auch sagen, dass das Verlegen ja von Vorlegen kommt, das weiß man ja. Also man muss erstmal vorstrecken, wenn man Bücher machen will, den Druckereien, den Lizenzgebern, den Übersetzern, den Autoren. Das heißt, der Professor ernährt den Verleger. Ja, und dann kann man noch sagen, man kann mit einem, alter Branchenwitz, man kann mit einem Verlag ein kleines Vermögen verdienen, wenn man ein großes investiert hat.
Genau. Und im Grunde genommen muss Ihnen das ja klar gewesen sein, bei Verlagsgründung 1998, damals hieß der Verlag noch anders und es gab eine Galerie Edition Errata zusammen mit der Grafikerin Marion Quitz haben Sie das gemacht. Und damals lief das ja unter Selbsthilfeprojekt, weil kein anderer hätte die Sachen, die Sie gerne machen wollten, gemacht. Kann man denn mit Blick auf 1998 und die Zeit, die bis 2012 verstrichen ist, sagen, dass Sie auf einem geschäftlich erfolgreichen Weg sind? Oder ist es immer wieder zwischen Leben und Sterben?
Ja, also ich kann schon sagen, dass die Projekte sich selbst auch tragen. Oder ich sage mal so, das eine Projekt trägt dann ein anderes oder manchmal auch zwei andere, die sich vielleicht nicht selbst tragen würden. Das ist die berühmte Mischkalkulation, mit der wir es da auch zu tun haben. Und das hat sich wenig geändert in den 12 Jahren oder 13 Jahren des Bestehens. Es kommt auch eher darauf an, dass wir, sag ich mal, eine Form finden des Publizierens, die Schritt hält mit dem Schreiben oder dem Bildermalen, dem Übersetzen selbst. Also man kann nicht 2 Jahre warten, bis man die Absage bekommt von einem Konzernverlag als kreativer Mensch. Da wird man verrückt. Also wenn man 20 Einreichungen macht und dann eigentlich nichts mehr hört davon. Und das war die Idee, dass wir da, sag ich mal, näher an dem produktiven Prozess, an dem kreativen Prozess dran sind. Und das ist uns, sag ich mal, mit den Freunden, die uns da auch begleitet haben, mit den befreundeten Autoren, zu einem gewissen Teil, möchte ich sagen, gelungen. Natürlich nicht vollkommen.
Gut, bisschen Selbstausbeutung muss immer dabei sein. Aber irgendwie muss ja auch der Ehrgeiz da sein, irgendwann Random House zu übernehmen. In der Musikbranche hört man immer wieder, Herr Kalinke, dass die Winzlinge im Internet ganz, ganz neue Möglichkeiten haben, der Verbreitung, der Popularisierung. Da kann man teilweise sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichten sehen im Internet. Ist das auch was für kleine Verlage?
Das Internet ist natürlich ganz wichtig, weil uns das, sag ich mal, große Werbekampagnen erleichtert oder ermöglicht, die sonst gar nicht gehen würden, wenn wir jetzt nur auf Anzeigen oder solche Geschichten.
Macht kein Mensch mehr, oder?
Traditionellen gibt's schon noch. Ja. Auch, es gibt auch noch das Börsenblatt des Buchhandels, da kann man auch für 500 Euro eine Seite buchen. Aber die Frage ist auch, wer nimmt das wahr? Also wir haben eher, sag ich mal, eine Schwierigkeit, in den Buchmarkt hineinzukommen, weil der dominiert wird durch die Konzerne. Und die Leser selbst finden uns aber über das Internet auch. Und da kann man schimpfen über Amazon, aber es ist auch eine Hilfe. Und natürlich dann die Webseiten der Verlage selbst und auch der Projekte. Ja.
Und schicke Kunstbücher werden natürlich nicht nur von Lesern, sondern auch von Sammlern, Kunstsammlern gern genommen.
Ja, genau.
Haben Sie auch ein paar gemacht, die sind wahrscheinlich ruckzuck verkauft bei einer Auflage von, was weiß ich, 20, 30, das 40,
dauert
50.
Das dauert auch seine Zeit, weil die haben natürlich auch einen etwas stolzeren Preis, wenn dann Originale mit im Buch eingebunden sind oder eingelegt sind. Aber da gibt es schon den verdienstvollen Bibliophilenabend in Leipzig zum Beispiel, der dann auch die Kunde für ein solches Buch, das gar nicht auf dem Markt zu sehen ist, auch weiterträgt.
Wir hatten schon über das Buch gesprochen, das aktuelle, was auch vorgestellt wird auf der Leipziger Buchmesse. Viktor Kalinke, die Verse, und Hubertus Griebe, die grafische Gestaltung dieses Buches. Welcher König hat hier gehaust? Und ich stelle mir vor, zwischen Autor und Verleger gibt es ja normalerweise wirkliche Konflikte. Kann es denn sein, dass der Autor Viktor Kalinke zum Verleger Viktor Kalinke sagt, ich habe hier ein ganz großartiges Buch, ganz toll, das wird sich wunderbar verkaufen, das Publikum wartet regelrecht drauf, und der Verleger Viktor Kalinke sagt, lieber Autor Viktor Kalinke, das Buch mache ich nicht. Ich kann es mir nicht erlauben. Passiert das? Sind Sie hart mit sich selbst oder butterweich?
Das ist natürlich jetzt eine ganz schwere Frage,
die Sie stellen. Sie können ja immer noch sagen, naja, ausnahmsweise bezahlt es mit der Psychologe Viktor Kalinke.
Ich habe dein Auge zugedrückt. Aber dieses Buch hat circa 8 Jahre auf sich warten lassen. Und bei mir ist es so, mit den Gedichten und mit der Poesie, das ist ja was Untergründiges. Das ist wie das Wasser im Untergrund. Bevor das an der Quelle sichtbar wird, fließt das ja schon hunderte Kilometer. Und so ist es auch mit den Texten. Die entstehen oft Jahre vorher und liegen dann und werden reif wie ein alter Wein. Und dann ist es schon auch nochmal sehr gut in den Kontakt zu gehen. Also, und das ist auch mit Hubertus Giebe eine ganz wunderbare Auseinandersetzung gewesen. Er ist ein sehr kritischer Leser, ein sehr belesener Maler. Und der hat auch meine Texte sehr, sehr kritisch gelesen. Das war eine gute Reflexion, dann auch nochmal zurückgeworfen zu werden. Nein, so kann das nicht ins Buch.
20 Bücher pro Jahr, 10 im Frühjahr, 10 im Herbst. Und ich denke, den Autor Viktor Kalinke können Sie überzeugen, dass er mit nicht allzu hohen Honoraren zu rechnen hat. Andere Autoren möchten dann doch vielleicht ein paar Euro sehen. Welche Autoren können Sie sich denn überhaupt leisten? Können Sie sich namhafte Autoren leisten? Pulitzer-Preisträger, um mal präzise zu werden?
Ja, können wir.
Warum?
Wenn Sie nicht aus Deutschland sind.
Okay.
Oder nicht deutschsprachig sind. Weil natürlich die hierzulande bekannten und Bestseller verkaufenden Autoren, die haben wir nicht im Programm. Wir haben eher die schon mal auf dem großen Dampfer waren und dann wieder ins kleine Beiboot geschickt wurden. Oder diejenigen, die noch paddeln und irgendwie darauf fahren. Aber ganz anders sieht es aus bei ausländischen Dichtern, zum Beispiel amerikanischen Dichtern, Charles Wright oder Billy Collins haben wir im Programm, also Dichter, die in den USA sehr berühmt sind und die hier kein Mensch kennt. Woran es auch immer liegt, Mann.
An der fehlenden Übersetzung im Zweifelsfall.
Ja, und eben auch an dem Markt.
Womit wir wieder beim schönen Thema Übersetzung sind und jetzt... Achtung, Werbeeinblendung vor der Leipziger Buchmesse 2012. Das Angebot des Leipziger Literaturverlages in Sachen Übersetzernacht. Warum sollte ich die am Samstag, den 17. März ab 20.15 Uhr im Kulturgenussladen in der Leipziger Brockhausstraße unbedingt besuchen? Komme ich überhaupt rein?
Das könnte eng werden.
Also ich bin ja kein Übersetzer.
Es ist, ja, man kommt auch als Nicht-Übersetzer, als Hörer ist man gern gesehen, aber es könnte trotzdem eng werden. Es ist ein kleiner, gemütlicher Raum, der schnell gefüllt ist. Das schafft aber auch die Atmosphäre, um schnell ins Gespräch zu kommen. Man muss keine großen Distanzen überwinden. Man kann also sozusagen fast im Hautkontakt mit dem Übersetzer kommen und dann alles erfahren, was man über das Handwerk des Übersetzens wissen wollte.
Und da sind auch für Sie dann die Gesprächsmöglichkeiten mit den Autoren, die Sie ansonsten erst über E-Mail kannten?
Es ist, ja, genau, das ist die große Freude, die für mich mit der Buchmesse zusammenhängt, dass wir da die Gelegenheit haben, die Übersetzer und auch die Originalautoren leibhaftig zu erleben, zu sehen, ihnen zu begegnen und nicht mehr nur über E-Mail. Und es wird auch gelesen, also man erfährt auch etwas von den Texten, nicht nur die Arbeit mit dem Text, sondern auch die Texte selbst werden vorgestellt. Manchmal auch ein bisschen in der Originalsprache, ein paar Auszüge, damit man ein Gefühl für die Sprache bekommt. Und ja, die Leute sind dann ganz schnell wieder weg aus Leipzig und kommen möglicherweise so schnell nicht wieder.
Am Donnerstag, 15. März, die Präsentation des Buches, Viktor Kalinke und Hubertus Giebe zusammen, 20.15 Uhr. Freitag, 21 Uhr, Hilfe, die Serben kommen. Die Veranstaltung im Kulturgenussladen Bockhausstraße 56 und dann Samstag, wir lernen, das muss eine legendäre Veranstaltung sein, die Übersetzernacht, die Leipziger Übersetzernacht in der Bockhausstraße 56 im Domizil des Leipziger Literaturverlages. Der Verleger Viktor Kalinke war zu Gast. Viktor Kalinke, Professor für Psychologie, Autor und Verleger des Leipziger Literaturverlages. Ganz unruhig schon vor der Leipziger Buchmesse. Ich danke herzlich für den Besuch.
Ich danke auch für die Einladung.
Das war Figaro trifft, Redaktion Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille. In der kommenden Woche und damit kurz vor der Festwoche 800 Jahre Thomanerchor haben wir fast noch gar nicht drüber geredet. Professor Michael Fuchs, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Bei Ihnen bildet sich ein Fragezeichen und Stimmbetreuer unter anderem der Thomaner zu Gast bei Figaro trifft.
MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks.